Finance on Air, der FAS Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem FAS Podcast Finance on Air. Mein Name ist Carina Schmitz und ich bin Managerin bei der FAS in der Service Line Financial Reporting. Das neue Podcast-Format Finance on Air bietet Ihnen Podcasts zu relevanten und aktuellen Themen über die verschiedenen Service-Lines der FAS hinweg. Mit der Financial Reporting-Reihe wollen wir einen Überblick über aktuelle Entwicklungen rund um den Bereich der Rechnungslegung geben. Der Podcast ist so aufgesetzt, dass Sie keine schweren Nachschlagewerke zur Hand haben müssen, sondern den Podcast von überall aus hören können, ob beim Spazierengehen oder auch im Auto. Wir starten unsere Financial Reporting Podcast-Reihe mit den jüngsten IFRIC-Updates. Los geht's! Der heutige Podcast gibt Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Themen des IFRIC-Updates der letzten Sitzung im Februar 2021. Zusätzlich wagen wir einen genaueren Blick auf die Frage der Bilanzierung von Customizing-Ausgaben bei Cloud-Computing-Verträgen, die bereits in der Dezember 2020-Sitzung diskutiert wurde. Zum Schluss des Podcasts geben wir Ihnen einen kurzen Praxishinweis zur Bilanzierung von Anwendungssoftware bei unterschiedlichen Servicemodellen von Cloud-Lösungen. Das erste Thema aus dem IFRIC-Update, was wir Ihnen vorstellen wollen, beschäftigt sich mit einer Anfrage zum IAS-2-Vorräte. Und zwar ging es in der Diskussion um die Bestimmung des Nettoveräußerungswerts, im Speziellen, was eigentlich die geschätzten für den Verkauf notwendigen Kosten als Bestandteil des Nettoveräußerungswerts von Vorräten sind. Insbesondere zielte die Frage darauf ab, ob für den Verkauf alle notwendigen Kosten oder nur diejenigen Kosten, die zusätzlich für den Verkauf anfallen, einzubeziehen sind. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an und erinnern uns, wofür ein Unternehmen den Nettoveräußerungswert überhaupt ermitteln muss. Den Nettoveräußerungswert benötigen wir im Rahmen der Folgebewertung von Vorräten, um zu prüfen, ob eine Wertminderung der Vorräte oder gegebenenfalls auch eine Werterholung in den Folgeperioden vorliegt. Das Unternehmen nimmt eine Abschreibung der Vorräte auf den Nettoveräußerungswert vor, wenn genau dieser Nettoveräußerungswert zum Bilanzstichtag niedriger ist als der Buchwert. In den Folgeperioden ist zu prüfen, ob der Grund für die Wertminderung noch vorliegt. Der Nettoveräußerungswert wird definiert als der geschätzte im normalen Geschäftsgang erzielbare Verkaufserlös abzüglich der geschätzten Kosten bis zur Fertigstellung und der geschätzten notwendigen Vertriebskosten. Wobei wir wieder bei unserer ursprünglichen Frage des IFRIC-Updates wären. Was umfassen denn die geschätzten notwendigen Vertriebskosten für Kosten? Beziehungsweise anders ausgedrückt, sind diese Kosten alle für den Verkauf notwendigen Kosten oder nur diejenigen Kosten, die zusätzlich für den Verkauf anfallen? Der IAS 2 beschreibt das Ziel, dass Vorräte auf ihren Nettoveräußerungswert abzuwerten sind, um zu vermeiden, dass Vorräte über den Beträgen angesetzt werden, die voraussichtlich aus ihrem Verkauf erzielt werden können. Unter Berücksichtigung dieses Ziels sind die geschätzten Kosten eben nicht nur auf die Kosten zu beschränken, die zusätzlich für einen bestimmten Verkauf anfallen. Dadurch könnten Kosten ausgeschlossen werden, die im Rahmen des gewöhnlichen Verkaufs der Vorräte anfallen und die nicht durch die zusätzlichen Kosten für den bestimmten Verkauf abgedeckt werden. Das IFRIC kam daher zu dem Ergebnis, dass bei der Bestimmung des Nettoveräußerungswerts von Vorräten die Kosten zu schätzen sind, die für den Verkauf im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Ein Unternehmen bestimmt nach eigenem Ermessen, welche Kosten für den Verkauf unter Berücksichtigung der speziellen Fakten und Umstände erforderlich sind. Weiter geht's mit dem nächsten Thema aus dem IFRIC-Update vom Februar 2021. Hier ging es um eine Anfrage bezüglich der Rechnungslegung eines Unternehmens, das nicht mehr als fortgeführtes Unternehmen gilt. Im Detail wurde als erstes gefragt, ob ein Unternehmen Abschlüsse für frühere Perioden auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufstellen kann, wenn es in diesen Perioden ein fortzuführendes Unternehmen war und zuvor keinen Abschluss für diese Perioden aufgestellt hat. Den meisten Zuhörern wird sicherlich bekannt sein, dass die Aufstellung des Abschlusses unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu den Grundprinzipien des IFRS gehört. Ein Unternehmen darf seinen Abschluss nicht auf der Going-Concern-Annahme aufstellen, wenn das Management nach der Berichtsperiode entweder die Absicht hat, das Unternehmen zu liquidieren oder den Geschäftsbetrieb einzustellen oder wenn das Management keine realistische Alternative dazu hat. Daher kann ein Unternehmen, das nicht mehr zur Unternehmensfortführung berechtigt ist, keinen Abschluss auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufstellen. Das betrifft auch Abschlüsse für frühere Zeiträume, die noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben wurden. Zusätzlich wurde in der Anfrage an das IFRIC auch gefragt, ob ein Unternehmen, das seinen aktuellen Abschluss unter der Abkehr von Going Concern aufstellt, Vergleichsinformationen anpassen kann, damit die bei der Aufstellung des Abschlusses verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze berücksichtigt werden. Dabei war der Abschluss für die Vergleichsperiode zuvor auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung veröffentlicht worden. Hier stellte das IFRIC fest, dass Unternehmen die Vergleichsinformationen nicht anpassen sollen, wenn sie erstmals einen Abschluss auf der Grundlage der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit erstellen. Die verwendeten Rechnungslegungsgrundlage für die Aufstellung des Abschlusses der aktuellen Periode werden daher in den Vergleichsinformationen nicht widergespiegelt. Zuletzt wollen wir aufgrund der aktuellen Relevanz von Themen rund um Cloud Computing auf eine Entscheidung aus dem IFRIC-Update von Dezember 2020 zurückkommen. Das IFRIC erhielt eine Anfrage über die Bilanzierung von Ausgaben für die Konfiguration oder Modifikation der Anwendungssoftware des Anbieters im Rahmen einer Software-as-a-Service-Vereinbarung. Der Sachverhalt wird durch folgende Punkte konkretisiert. In diesem sogenannten Software-as-a-Service-Vertrag wird dem Unternehmen das Recht übertragen, während der Vertragslaufzeit Zugriff auf die Anwendungssoftware des Anbieters zu erhalten. Dieses Zugriffsrecht verschafft dem Unternehmen zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns keinen Softwaregegenstand. Daher ist der Zugriff auf die Software eine Dienstleistung, die das Unternehmen über die Vertragslaufzeit erhält. Dem Unternehmen entstehen Vorlaufkosten für die Konfiguration und Modifikation der Anwendungssoftware, zu der das Unternehmen Zugang erhält. Die Konfiguration und Modifikation werden in der Anfrage wie folgt beschrieben. Die Konfiguration beinhaltet das Setzen verschiedener Flags oder Schalter innerhalb der Anwendungssoftware oder das Definieren von Werten oder Parametern. Bei der Modifikation wird der Softwarecode in der Anwendung modifiziert oder zusätzlicher Code geschrieben. Durch die Modifikation werden in der Regel Funktionalitäten innerhalb der Software verändert oder zusätzlich geschaffen. Zur Beantwortung der Anfrage hat der Ausschuss folgende Fragen diskutiert. Erfasst das Unternehmen nach IAS 38 überhaupt einen immateriellen Vermögenswert in Bezug auf die Konfiguration oder Modifikation der Anwendungssoftware? Und wie bilanziert das Unternehmen diese Konfigurations- bzw. Modifikationskosten, wenn ein immaterieller Vermögenswert eben nicht angesetzt wird? Legen wir los mit der ersten Frage. Setzt das Unternehmen einen immateriellen Vermögenswert an? Der Ansatz eines immateriellen Vermögenswerts setzt voraus, dass der Posten sowohl die Definition eines immateriellen Vermögenswerts als auch die Ansatzkriterien erfüllt. IAS 38 legt fest, dass ein Unternehmen die Verfügungsgewalt über einen Vermögenswert hat, wenn es in der Lage ist, sich den künftigen wirtschaftlichen Nutzen, der aus der zugrunde liegenden Ressource zufließt, zu verschaffen und es den Zugriff Dritter auf diesen Nutzen beschränken kann. In dem beschriebenen Sachverhalt kontrolliert der Softwareanbieter die Anwendungssoftware, auf die das Unternehmen Zugriff hat. Die Beurteilung, ob die Konfiguration oder Modifikation dieser Software zum Ansatz eines immateriellen Vermögenswerts für das Unternehmen führt, hängt von der Art und dem Ergebnis der durchgeführten Konfiguration und Modifikation ab. Das IFRIC stellte fest, dass Unternehmen bei der in der Anfrage beschriebenen Software-as-a-Service-Vereinbarung häufig keinen immateriellen Vermögenswert ansetzen würde, da es die Software, die konfiguriert und modifiziert wird, nicht kontrolliert und diese Aktivitäten keinen von der Software getrennten Vermögenswert schaffen. Unter bestimmten Umständen kann die Vereinbarung jedoch zum Beispiel zu zusätzlichem Code führen, aus dem der Kunde die Möglichkeit hat, den künftigen wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen und den Zugang Dritter zu diesem Nutzen zu beschränken. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob der zusätzliche Code identifizierbar ist und die Ansatzkriterien des IAS 38 erfüllt werden, um zu bestimmen, ob dieser als immaterieller Vermögenswert anzusetzen ist. Kommen wir zur Beantwortung der zweiten Frage. Wie bilanziert das Unternehmen diese Konfigurations- oder Modifikationskosten, wenn kein immaterieller Vermögenswert angesetzt wird? Das Unternehmen erfasst die Ausgaben als Aufwand, wenn es die Konfigurations- oder Anpassungsleistung erhält. Unter Bezugnahme auf die Anforderungen aus IFRS 15, um zu bestimmen, wann der Dienstleister die Konfigurations- oder Modifikationsleistung erbringt, erfasst das Unternehmen die Ausgaben als Aufwand, wenn der Dienstleister die Anwendungssoftware konfiguriert oder modifiziert, sofern sich die Leistung um eine eigenständig abgrenzbare Dienstleistung handelt. Wenn die Dienstleistungen, die der Kunde erhält, nicht eigenständig abgrenzbar sind, erfasst das Unternehmen die Ausgaben als Aufwand, wenn der Anbieter über die Vertragslaufzeit Zugang zur Anwendungssoftware gewährt. Zuletzt wollen wir einen kurzen Praxishinweis zur Bilanzierung von Anwendungssoftware bei unterschiedlichen Servicemodellen von Cloud-Lösungen geben. Aktuell stellen ja viele Unternehmen ihre ERP-Systeme auf Cloud-Lösungen um, wie zum Beispiel SAP S/4HANA Cloud-Lösungen. Dabei werden unterschiedliche Servicemodelle von Cloud-Diensten angeboten. Diese Cloud-Dienste beinhalten Servicemodelle von Infrastructure as a Service über Platform as a Service hin zu Software as a Service. Bei Software as a Service nutzt der Anwender die in einer Cloud-Infrastruktur ausgeführten Anwendungen des Anbieters, auf die er beispielsweise über einen Webbrowser zugreift. Zu nennen wäre hier die S/4HANA Cloud Multi-Tenant Edition, einer echten Software as a Service-Variante. Diese ermöglicht den Zugriff auf hochstandardisierte Cloud-Services mit umfassendem ERP-Funktionsumfang. Die Anpassungsmöglichkeiten sind allerdings sehr limitiert. Bei Platform as a Service stellt der Anbieter neben der Cloud-Infrastruktur eine Umgebung zum Betrieb von selbst entwickelten Softwarelösungen bereit. Die SAP S/4HANA Single Tenant Edition geht im Vergleich zur Multi-Tenant Edition weg von einer reinen Software as a Service Variante und bewegt sich in Richtung Plattform-as-a-Service-Lösung. Im Vergleich zur Software-as-a-Service-Lösung bietet diese Edition weiterhin Standardlösungen, aber mit mehr Anpassungsmöglichkeiten. Bei Infrastructure-as-a-Service nutzt der Anwender die Cloud-Infrastruktur des Anbieters, zum Beispiel in Form von Serverkapazität. Es handelt sich um vom Kunden gekaufte bzw. lizenzierte Softwareprodukte, die in einer Cloud-Infrastruktur betrieben werden. Der Anwender hat die Kontrolle über das Betriebssystem, den Speicher sowie die in der Cloud-Infrastruktur betriebenen Anwendungen. Je nach Inanspruchnahme dieser unterschiedlichen Service-Modelle unterscheidet sich der mögliche Grad der Kontrolle, die ein Anwender auf die betriebenen Software-Anwendungen hat. Bei einem typischen Software-as-a-Service-Vertrag handelt es sich um einen Dienstleistungsvertrag, bei dem der Anwender die bereitgestellte Anwendungssoftware nutzt und somit keine Verfügungsgewalt über die Software erlangt. Je stärker die Cloud-Service-Modelle von Software-as-a-Service Richtung reiner Infrastructure-as-a-Service ausgelegt sind, desto stärker wird der Customizing-Grad der betriebenen Anwendungssoftware sein und desto stärker wird der Grad der Kontrolle des Anwenders über die Anwendungssoftware sein. Es empfiehlt sich daher ein genauer Blick auf das genutzte Service-Modell und die Arten und Ergebnisse der entsprechenden Customizing-Vorgänge, da diese Komponenten Einfluss auf die Kontrolle der betriebenen Anwendungssoftware und somit auch auf die Ansatzfähigkeit eines immateriellen Vermögenswert haben können. Das war's für heute mit den aktuellen Themen aus den letzten IFRIC-Meetings. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen zu diesem Thema oder unserem Podcast erreichen Sie uns unter podcast@fas.ag. Für weitere Informationen zu FAS besuchen Sie uns doch auf der Seite www.fas.ag.